Viel Glück für uns alle, sagte Leto. Der Mann sah sich nach allen Seiten um, entdeckte, dass niemand sonst sich in der Umgebung aufhielt und wandte sich wieder Leto zu. Was machst du hier draußen, Kind? Fragte er. Unter der Maske seines Anzugs klang seine Stimme gedämpft. Versuchst du, dich zum Korken eines Wurmlochs zu machen? Eine weitere Redensart der Fremen gebrauchend, erwiderte Leto, die Wüste ist meine Heimat. Vryn, fragte der Mann, welchen Weg gehst du? Von Yakurutu aus nach Süden. Der Mann lachte plötzlich auf. Aber, Batik, du bist wirklich die seltenste Wüstenpflanze, die mir je unter die Augen gekommen ist. Ich bin keine kleine Melone, sagte Leto und wies damit die Bezeichnung Batik von sich, die man auf eine am Rande der Wüste wachsende Frucht anwendete, deren Wasser demjenigen gehörte, der sie fand. Wir haben auch nicht vor, dich auszutrinken, Batik, sagte der Mann. Ich heiße Maurice. Ich bin der Arifa dieses Taif. Er deutete mit einer Handbewegung auf den Ernter in der Ferne. Leto bemerkte, dass der Mann sich selbst als Richter seiner Gruppe bezeichnete und seine Leute als Taif, was so viel bedeutete wie Bande oder Gesellschaft. Auf jeden Fall hatte er es hier nicht mit Ichwans zu tun, die eine Gruppe von Brüdern bildeten. Sicher waren sie Abtrünnige, die von irgendwem bezahlt wurden. Sie stellten genau den Faden dar, den er benötigte. Da Leto schwieg, fragte Maurice, »Hast du einen Namen?« »Bleiben wir bei Batik.« Maurice kicherte. »Aber du hast mir immer noch nicht gesagt, was du hier tust.« »Ich suche nach den Fußabdrücken eines Wurms«, sagte Leto und benutzte damit eine religiöse Phrase, die besagte, dass er sich auf dem Hadsch nach seiner Umma, seiner persönlichen Offenbarung, befand. »Jemand, der so jung ist?« fragte Maurice verwundert. Er schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, was ich mit dir anfangen soll. Du hast uns gesehen.« »Was habe ich gesehen?« fragte Leto. »Ich sprach von Yakurutu, ohne dass du darauf eingegangen bist.«
»Rätselspiele«, sagte Maurice.
»Was glaubst du, ist das da?« Er deutete mit einer Kopfbewegung auf den alleinstehenden Berg. »Nur Schuloch«, erwiderte Leto und erinnerte sich an seine Vision. Maurice versteifte sich. Leto fühlte, wie sich sein Pulsschlag erhöhte. Während der nun entstehenden Stille sah Leto ganz deutlich, wie es hinter der Stirn des Mannes arbeitete. Er formulierte Erwiderungen und verwarf sie. Schuloch. In den stillen Stunden nach dem Mittagessen, wenn die beste Zeit zum Geschichtenerzählen war, konnte man manche Berichte über diese Karawanserei hören. Die Zuhörer glaubten im Allgemeinen, dass Schuloch nichts als ein Mythos war. Ein erfundener Ort, der lediglich dazu herhalten musste, spannende oder rätselhafte Geschichten zu schmücken. An eine dieser Erzählungen erinnerte Leto sich. Man hatte am Rande der Wüste ein elternloses Kind gefunden und in einen Tsitsch gebracht. Zunächst weigerte sich das Kind, auf die Fragen seiner Retter Antwort zu geben, und als es schließlich sprach, verstand niemand seine Worte. Die Tage vergingen und noch immer zeigte das Kind keinerlei Bereitschaft zur Kommunikation, weigerte sich, sich selbst anzuziehen oder in irgendeiner Art Gemeinschaftsgeist zu zeigen. Jedes Mal, wenn man es allein ließ, machte es unverständliche Handbewegungen. Man rief alle Spezialisten des Sieges zusammen, aber auch sie konnten sich über das rätselhafte Verhalten des Kindes nicht klar werden. Dann ging eine sehr alte Frau am Raum des Kindes vorbei, sah die Handbewegungen und lachte. »Es imitiert nur seinen Vater, der aus Gewürzfasern ein Seil herstellt«, erklärte sie. »So tun sie es in Schuloch. Es hat nichts anderes versucht, als sich weniger einsam zu fühlen.« Und die Moral war, in den alten Sitten von Schuloch zeigt sich die sichere Gewissheit, Bestandteil des goldenen Lebensfadens zu sein. Da Maurice weiterhin schwieg, sagte Leto, »Ich bin das verlorene Kind von Schuloch, das nur weiß, wie man die Hände bewegt.« An der schnellen Kopfbewegung des Mannes erkannte er, dass auch Maurice diese Geschichte kannte. Langsam, mit tiefer und bedrohlich wirkender Stimme, fragte der Mann, »Bist du ein Mensch?«
»Ein Mensch wie du«, erwiderte Leto.
»Du sprichst sehr seltsam für ein Kind. Ich erinnere dich daran, dass ich ein Richter bin und auf die Takwa eingehen kann.«
»Ah ja«, dachte Leto. Im Mund eines solchen Richters konnte die Takwa nichts anderes als unmittelbaren Verrat bedeuten. Takwa stellte die Furcht dar, die einen während der Anwesenheit eines Dämons beschlich. Ein immer noch weit verbreiteter Glaube unter älteren Fremen. Die Arifa war derjenige, der diesen Dämon zu bannen wusste, denn er besaß die Fähigkeit, unbarmherzig zu sein, ohne grausam zu werden, und wusste, ab wann Freundlichkeit dazu diente, nur noch mehr Grausamkeiten zu erzeugen. Aber da Leto mit dem bisherigen Verlauf der Unterhaltung zufrieden war, sagte er, »Ich kann mich einem Maschat unterwerfen.«
»Ich werde der Richter jeder geistigen Prüfung sein«, sagte Maurice. »Bist du damit einverstanden?«
»Wie La Caifa«, sagte Leto.
»Ohne Einschränkung.«
Ein listiger Ausdruck erschien auf Maurice' Gesicht. Er sagte, »Ich weiß gar nicht, warum ich mich dazu bereit erkläre. Am besten wäre es, ich würde dich mit einer Hand umbringen. Aber du bist nichts als ein kleiner Batik, und ich hatte einmal einen Sohn, der gestorben ist. Komm, wir werden nach Schuloch gehen. Ich werde den Isnad zusammenrufen, damit er eine Entscheidung über dich trifft.«
Leto, der bemerkte, dass jede der Bewegungen des Mannes eine tödliche Entscheidung verriet, fragte sich, wie jemand auf seine Versprechung hereinfallen konnte. Deswegen sagte er,
»Ich weiß, dass Schuloch das Al-Asuna Wal-Yamas ist.«
»Was weiß schon ein Kind von der realen Welt?« fragte Maurice und kam auf Leto zu, um ihn zum Topter zu führen.
Leto gehorchte ihm, aber er lauschte vorsichtig jedem Geräusch, das die Füße des hinter ihm gehenden Mannes erzeugten.
»Der beste Weg, ein Geheimnis zu bewahren«, sagte er, »ist den Leuten einzureden, dass sie es bereits kennen. Sie hören dann auf, Fragen zu stellen. Es war schlau von euch, hier ebenfalls eine Station einzurichten. Wer würde schon annehmen, dass es Schuloch, diesen Märchenort, wirklich gibt? Und wie gut er für die Zwecke der Schmuggler und aller anderen, die Zugang nach Arrakis haben wollen, geeignet ist?«